Hans, du hast dein Mikro noch offen. Guten Morgen, liebe Geschwister. Ich hoffe, ihr seid ausgeruht, konntet gut schlafen. Etwas Wichtiges. Ist auch interessant, dass wir immer wieder müde werden, aber auch die Zeit haben, immer wieder uns zu erholen. Ich denke, ist auch ein Gedanke wert. Nicht jetzt, aber sonst mal. Dann wollen wir beginnen mit einem Lied und wir schlagen vor, singen das Lied 186. 186. Das geistliche Lied. Anbetung dir, dem Lamme, das unsere Sünden trug, dort an des Kreuzes Stamme, wartst du für uns ein Fluch. Preis dir, dass du gegeben, in heißer Liebesglut, für uns dein teures Leben und dein Versöhnungsblut. Wer könnte je ergründen die Tiefen und die Höhen? Und wer Verständnis finden von dem, was dort geschehen? Du alles Lebensquelle des ewigen Gottes Sohn, du hast an unserer Stelle geschmeckt der Sünde Lohn. Preis und Anbetung bringen wir dir, o Herr, dafür. Von deiner Liebe singen in Schwachheit wir schon hier. Was wird es sein, wenn droben in deiner Herrlichkeit dich jeder Mund wird loben, o Lamm in Ewigkeit.
Herr Jesus, du, das Lamm Gottes, du bist gekommen als derjenige, der Gott ehren und verherrlichen sollte. Und du hast es getan. Wir haben durch Unglauben Gott verunehrt, kamen unter das Gericht. Dornen und Disteln sind seither das Zeugnis davon auf dieser Erde. Und wir haben dich mit Dornen gekrönt, dort am Kreuz von Golgatha. Du hast das alles mit dir machen lassen, aber Gott hat dich erhöht und gekrönt. Und wir dürfen jetzt dich, der du so Wunderbares getan hast, dort am Kreuz, loben, preisen und anbeten. Amen.
Amen.
Singen wir das Lied 33.
Auf des Vaters Throne in der Herrlichkeit glänzet in dem Sohne unsere Seligkeit. Ja, in seinen Händen ist nun unser Heil. Glück, das nie soll enden, er ist unser Teil. Er, der auferstanden zu der Herrschermacht aus des Grabes Banden, aus des Todes Nacht. Er des Himmels Krone, er des Vaters Mut, trägt als Hohepriester uns aus seiner Brust. Ewig weit erhoben über Tod und Grab ist er und von oben kommt uns Licht herab. Licht, das ihn uns leitet in die Ruhestatt, die uns der bereitet, der gesieget hat. Himmlisches Entzücken, nun in ihm zu sein, froh ihn anzublicken, seiner sich zu freuen. Preist den Herrn, o Seele, jauchze immer an. Jeder auch erzähle, was er dir getan.
Lesen wir einen Vers, den letzten Vers aus dem ersten Korintherbrief. Ich lese schon Vers 21. Der Gruß mit meiner, des Paulus Hand. Wenn jemand den Herrn nicht lieb hat, der sei Anathema, Maranatha, die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch. Meine Liebe sei mit euch allen in Christo Jesu. Amen. Nur einige Gedanken über ein Wort hier. Es ist nicht übersetzt worden. Es ist auch nicht so ganz einfach. Es ist nämlich weder Hebräisch noch Griechisch gewesen, oder ist es auch heute noch nicht, sondern Syrisch, also Aramäisch. Und das Wort heißt Maranatha. Es kann auch sein, dass es in Urtext, den ja niemand mehr hat, sogar umgekehrt geschrieben wurde, also von rechts nach links, weil Aramäisch geht von rechts nach links. Muss nicht sein, es kann auch sein, dass es in griechischen Buchstaben aus dem Aramäischen so übersetzt wurde. Das ist auch eine übliche Technik. Es gibt einige im Neuen Testament, wo man ein syrisches Wort in griechische Buchstaben fasst und dann natürlich von rechts nach links. Aber was heißt Maranatha? Unten in der Fußnote bei mir steht, der Herr kommt oder komme. Der Herr kommt oder komme. Das ist, man kann sagen, das ist die protestantische und die katholische Version. Beide sind möglich. Aber wie sagt die Welt diesem Wort? Maranatha sagt man kaum. In der Regel sagt man Advent. Lateinisch. Das ist dann wieder Lateinisch. Ich möchte über vier Ankünften einige Bibelstellen lesen. Über vier Ankünften lesen. Und zwar die erste Ankunft in der Welt, Advent, ist auch schön. Ist aber einfach nicht Deutsch, nicht Griechisch, nicht Hebräisch, sondern Latein. Advent, also Ankunft. Die erste Stelle dazu möchte ich lesen aus Zacharia 3. Weil wir in Zacharia haben wir mehrere verschiedene Ankünften, die dann im Neuen Testament für uns Christen gezeigt werden. Zacharia 3, die erste Stelle. Höre doch, Josua, du hohe Priester, Vers 8, du und deine Genossen, die vor dir sitzen, denn Männer des Wunders sind sie. Denn siehe, ich will meinen Knecht Spross kommen lassen. Kommen lassen. Das ist das Erste, was wir sehen, wie im Zacharia die Ankunft uns gezeigt wird. Nämlich die Geburt Christi als Mensch auf dieser Welt. Aber für uns vielleicht aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 5. Ich lese den letzten Vers von 2. Korinther 5. Den, Vers 21, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Es war die Grundabsicht Gottes, Menschen bei sich zu haben, die sittlich, moralisch auf der Ebene des Herrn Jesus sind. Man sieht das schon ganz am Anfang in der Bibel und dann wieder im Epheser 5 wird es erklärt, Gott hat aus Adam die Eva gemacht. Sie ist nicht eine Neuschöpfung, sie ist aus Adam. Es ist keine Neuschöpfung, sondern es ist eine komplette Einheit. Ein wunderbares Bild der Einheit. Das, was wir dann in Epheser 5 sehen, in Epheser 5, wo wir sehen, dass Adam, Christus und seine Gemeinde ein sind. Und dazu bereitet Gott uns vor, dass wir sittlich, moralisch auf demselben Niveau sind. Sonst wäre es gar keine Möglichkeit, in der Herrlichkeit zu sein. Dann vielleicht die zweite Stelle in Zacharia 6, Vers 12. Das ist eine zweite Ankunft. Zacharia 6, Vers 12. So spricht Jehova, der Heerscharen, und sagt, siehe, ein Mann. Sein Name ist Spross. Er wird auf seiner Stelle aufsprossen und den Tempel Jehovas bauen. Wir sehen ja in den Propheten dann, ich möchte nicht über den Tempel jetzt reden, aber in den Propheten sehen wir dann, wie er mit dem Haus Israel und den Nationen den Tempel des tausendjährigen Reiches baut. Also Israel und die Gläubigen aus den Nationen in der Drangsal, im tausendjährigen Reich bauen dann den Tempel. Aber hier sehen wir den Spross, den Herr Jesus. Und jetzt sehen wir im Gegenteil, bei der ersten Ankunft sahen wir, er ist für uns, 2. Korinther 6, er ist für uns. Hier aber bei dieser zweiten Ankunft in uns, 2. Korinther, sehen wir, dass Christus jetzt in uns ist. Vielleicht ist das so eine erklärende Stelle in Johannes 16. In Johannes 16, Vers 7. Doch ich sage euch die Wahrheit, es ist auch nützlich, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Sachwalter nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Und wir sehen, der ganze Dienst des Herrn Jesus geht darum aus, zu sehen, dass wir nicht unabhängige Wesen sind, sondern wir sind völlig abhängig von ihm. Und er ist in uns. Er ist in uns. Davon könnte man jetzt paulinische Stellen lesen. Die sind ja, die Schriften des Apostel Paulus sind voll von diesen wunderbaren Gedanken. Und die letzte Stelle vielleicht noch aus Zacharia 14. Dann ist in Zacharia 14, das ist ja der letzte, Zacharia hat fünf Punkte. Fünf Punkte ist aufgebaut auf die fünf Bücher Mose. Und die letzte fünfte Stelle in Zacharia sehen wir in Zacharia 14, Vers 4. Und seine Füße werden an jenem Tage auf dem Ölberge stehen, der vor Jerusalem gegen Osten liegt. Das ist seine Ankunft zu Israel auf dieser Erde. Und dann wird er herrschen, 2. Thessalonicher 1, die 1000 Jahre durch Israel über die ganze Welt. Und jetzt noch der letzte Advent. Den werdet ihr nicht finden in den theologischen Schriften der Protestanten und Katholiken. Das steht ihnen völlig zuwider. Aber es ist wunderbar. Ich lese aus Offenbarung 1. In Offenbarung 1, Vers 8. Ist eine Klammer in der Offenbarung. Die Klammer öffnet sich in Offenbarung 1, Vers 8. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr, Gott, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Da sehen wir, er, Gott, er ist der Ewige, er ist eben der da ist, der da war, der da kommt, das ist Jehova auf Griechisch, kann man sagen. Jehova auf Griechisch, der Allmächtige. Und die letzte Stelle dazu, Klammer geschlossen, Offenbarung 21, Vers 6. Und er sprach, Offenbarung 21, Vers 6, es steht geschrieben, ich bin. Er ist der Ego Emi. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst.
Das, was wir eben gehört haben, habe ich mich gefragt, was ist die vierte und die dritte Stelle? Also eine fällt mir spontan in Zacharja ein. Das ist 9,9. Das ist ja auch bekannt. Zacharja 9,9. Frohlocke laut, Tochter Zion. Ja, auch zur Tochter Jerusalem. Siehe, dein König wird dir kommen. Gerecht und ein Retter ist er, demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. Ich denke, das gehört auch in diese Reihe rein. Was ich aber heute Morgen gelesen habe, es passt irgendwie auch dazu. Ich zitiere jetzt Johannes Kapitel 8. Es ist einer der letzten Verse in diesem Kapitel. Moment, 8,51. Das ist eine lange Diskussion zwischen den Pharisäern und dem Herrn Jesus. Und da geht es um den Auftrag, um die Wahrhaftigkeit und um seine Person, wer er ist. Vers 51. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn jemand mein Wort bewahren wird, so wird er den Tod nicht sehen ewiglich. Da sprachen die Juden zu ihm: Jetzt erkennen wir, dass du einen Dämon hast. Abraham ist gestorben und die Propheten. Und du sagst, wenn jemand mein Wort bewahren wird, so wird er den Tod nicht schmecken ewiglich. Bist du etwa größer als unser Vater Abraham, der gestorben ist? Und die Propheten sind gestorben. Was machst du aus dir? Jesus antwortete: Wenn ich mich selbst ehre, so ist meine Ehre nichts. Mein Vater ist es, der mich ehrt, von welchem ihr saget, er ist unser Gott. Und ihr habt ihn nicht erkannt. Ich aber kenne ihn. Und wenn ich sagte, ich kenne ihn nicht, so würde ich euch gleich sein, ein Lügner. Aber ich kenne ihn und ich bewahre sein Wort. Abraham, euer Vater, frohlockte, dass er meinen Tag sehen sollte. Und er sah ihn und freute sich. Da sprachen die Juden zu ihm: Du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen? Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham ward, bin ich. Da hoben sie Steine auf, damit sie auf ihn würfen. Jesus aber verbarg sich und ging aus dem Tempel hinaus. Ja, warum wollten sie ihn denn steinigen? Das ist eigentlich ganz einfach. Er sagte: Ich bin. Und das ist, lesen wir zum Beispiel in 2. Mose 3, Vers 13. Ab Vers 13. Und Mose sprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Kindern Israel komme und zu ihnen spreche, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie zu mir sagen werden: Welches ist sein Name? Was soll ich zu ihnen sagen? Da sprach Gott zu Mose: Ich bin, der ich bin. Und er sprach: Also sollst du zu den Kindern Israel sagen: Ich bin, hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu Mose: Also sollst du zu den Kindern Israel sagen: Jehova, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name in Ewigkeit. Das ist mein Gedächtnis von Geschlecht zu Geschlecht. Also dann nimmt der Herr Jesus diesen Namen für sich in Anspruch und verkündet damit den Zuhörern und uns auch, dass er Gott ist. Das ist doch wunderbar. Und die haben sofort begriffen. Also wenn heute jemand sagt, der Herr Jesus hätte nie den Anspruch gemacht, Gott zu sein, kann man ihm so eine Stelle vorlegen. Also die Pharisäer, die haben ihm geglaubt, dass er das behauptet hat. Die haben zwar nicht geglaubt, dass das ist, aber sie haben den Anspruch verstanden. Und wir dürfen natürlich den Anspruch als wahr ansehen, weil wir wissen und glauben, dass er Jehova ist. Die Stelle Offenbarung 1,8, die haben wir ja schon gehört. Hätte ich jetzt auch noch vorgelesen, aber die passt ja auch. Ich möchte noch danken, Herr Jesus. Es ist so wunderbar, dass du dich so eindeutig klar als Gott geoffenbart hast. Aber du bist auch Mensch geworden. Du kamst in Gleichgestalt des Fleisches, der Sünde, aber ohne Sünde. Du wurdest zur Sünde gemacht am Kreuz und hast die Strafe bezahlt. Jesus, hab Dank dafür, dass du das alles vollbracht hast. Amen.
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 Singen das Lied 15.
Anbetung dir sei hochgepriesen für deine Liebe, Jesu Christ, der du an Sünden hast erwiesen, da du für uns gestorben bist. Viel hast du für uns getan. Wir beten danken, Herr, dich an. Anbetung dir, so wird dich schallen in neuen Lieden fort und fort. Anbetung dir, das schwache Lallen wird bald so mächtigen Probe dort, wo beide Augen haben klang, dir tönte im Geflog Gesang.
Noch ein Gedanke zu Psalm 17. Psalm 17, Vers 1. Höre, Jehova, die Gerechtigkeit, horche auf mein Schreien. Nimm zu Ohren mein Gebet von Lippen sonder Trug. Eben das ist ein Gebet von David, aber hier ist es auch messianisch auf den Herrn Jesus bezogen, oder? Wenn man das jetzt so liest. Höre, Jehova, die Gerechtigkeit. Eben das, im letzten Vers kommt auch wieder die Gerechtigkeit vor. Im Vers 15, ich werde dein Angesicht schauen, in Gerechtigkeit werde gesättigt werden, wenn ich erwache in deinem Bilde. Eben, das ist vielleicht auch bei der letzten Ankunft, wenn er kommt, oder mit dem der Überrest, wird die Gerechtigkeit dann schauen. Aber hier im Vers 1, höre, Jehova, die Gerechtigkeit, horche auf mein Schreien. Eben das konnte nur eben der Jesus sagen, das so beten, oder? Die Gerechtigkeit. Hiob habe ich ja auch vorher natürlich gelesen, der wollte ja auch auf seine Gerechtigkeit, wollte er ja sich selber rechtfertigen. Vor Gott wollte Hiob sich rechtfertigen, oder? Aber das geht nicht. Er ist ein Mensch, wenn er auch vollkommen und gerecht war, oder das Zeugnis hatte er. Aber hier, höre Jehova, die Gerechtigkeit, horche auf mein Schreien, nimm zu Ohren mein Gebet von Lippen, sonder Trug. Eben, es geht auch hier das Reden, Schreien, oder? Nimm zu Ohren mein Gebet, das Reden von Lippen, sonder Trug. Eben, es war nur der Herr Jesus, so, oder? Und vielleicht Jesaja 53, eine Stelle dazu, Jesaja 53, Vers 7. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf. Und dann noch Vers 9. Und man hat sein Grab bei Gesetzlosen bestimmt, aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tode, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Munde gewesen ist, oder in ihm war kein Trug. Mein Gebet von Lippen sonder Trug, oder? Das bezieht sich eben, und dann noch die bekannte Stelle aus 2. Petrus 2,1. Petrus 2, Vers 22. Welcher keine Sünde tat, noch wurde Trug in seinem Munde erfunden, der gescholten nicht widerschalt, leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der Recht richtet. Oder eben seinem Munde, eben der, oder er hat sich nicht gewehrt, oder? Seine Lippen sonder Trug. Und dann auch Vers 3, du hast mein Herz geprüft, hast mich des Nachts durchforscht, du hast mich geläutert. Nichts fandest du, mein Gedanke geht nicht weiter als mein Mund. Oder das ist, wenn wir an unsere Gedanken oder unser Mund die Gedanken gehen weiter manchmal bei uns, als der Mund redet. Oder der Mund redet manchmal mehr als unsere Gedanken, oder umgekehrt. Aber bei ihm, beim Herrn Jesus, oder? Mein Gedanke geht nicht weiter als mein Mund. Und dann auch noch Vers 4, was das Tun der Menschen anlangt, so habe ich mich durch das Wort deiner Lippen bewahrt vor den Wegen des Gewalttätigen. Oder er hat sich bewahrt, wie Johannes 8 haben wir ja auch gelesen, dort vor den Pharisäern. Vielleicht nochmals lesen, nur nur kurz dort Johannes 8, das wir gelesen haben. Vers 55 in der Mitte. Ich kenne ihn nicht, so würde ich euch gleich sein, ein Lügner. Aber ich kenne ihn und ich bewahre sein Wort. Oder der Jesus bewahrt sein Wort. Einfach, das ist mir da im Johannes 8 noch aufgefallen, oder er hat gegenüber den Angriffen oder von den Pharisäern, oder er, sein Mund ging nicht weiter. Möchten wir noch danken? Ja, Herr Jesus, du bist ja wirklich der vollkommene Mensch, der ewige Sohn Gottes. Du hast genau das kundgemacht, was du von deinem Vater gehört hast. Voller Worte, voller Gnade waren es, voller Liebe. Ja, und kamst selbst um die größten Lügner. Wolltest du, dass sie errettet werden? Und wir können dich nur erheben, dir danken, dass du diesen Weg vollkommenerweise gegangen bist, bis ans Kreuz, bis in den Tod, und dass so Gott deinen Vater verherrlicht. Ja, darum erheben und rühmen wir uns auch mit unserem Munde. Amen.
Amen. Amen.
Könnten wir das Lied Nummer 207 singen?
Die Freiheit der Himmel sich zu armen, Immanuel wollt sich uns nahm. Gott wurde Mensch, o will erbarmen. Nur sein Volk bitte staunen an. Wer kann dies Leben voll erfassen? Hier unter Sündern ziehet ein. Er, den das Welt nicht kann fassen, will vollkommener Diener sein. Tiefer auch muss die Liebe gehen, hat sich an unserem Platz gestellt. Er hing am Kreuz in Schmach und Wehen, starb für eine verlorene Welt. Was können wir dafür bringen? Gott, welchen Weihrauch nimmst du an? Oh, lass uns dir von Jesus singen, er allein dich erfreuen kann. Tief neigt der Himmel sich zu Amen, Immanuel wollt sich uns nahm. Gott wurde Mensch, o Welt erbarmen, du sein Volk bitte staunend an.
einen kurzen Gedanken zu dem letzten Vers aus Psalm 17, wo der Herr Jesus betet, ähnlich eigentlich wie im Psalm 23, wo der Herr Jesus ja dann als das Lamm hochgeht in die Herrlichkeit zurück. Ich werde dein Angesicht schauen, in Gerechtigkeit werde gesättigt werden, wenn ich erwache mit deinem Bilde. Wenn der Apostel Paulus diesen Gedanken aufnimmt, ja im Philipperbrief, da lese ich jetzt einen Vers. Und der ist ganz kostbar. Wann ist der Herr Jesus komplett? Wann ist er vollständig? Ich konnte das auch mit 1. Korinther 12, 13 beantworten. Aber noch schöner finde ich das im Philipperbrief, in Philipper 3. Letzter Vers. Schon zweitletzter Vers. Philipper 3, Vers 20. Denn unser Bürgertum ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten. Das ist also dann so unser, wir sind noch nicht komplett errettet. Also keiner von uns ist komplett errettet. Die dritte Errettung kommt hier. Da steht dann hier, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. Wenn Sie das jetzt mit Retter übersetzt hätten, wäre es noch deutlicher. Heiland stimmt auch, aber Retter wäre deutlicher. Erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird. Und jetzt kommt's. Zur Gleichförmigkeit mit seinem Leibe. Dann ist Christus vollständig. Der Leib des Christus vollständig. Zur Gleichförmigkeit mit seinem Leibe der Herrlichkeit. Das ist nämlich das, was wir in Psalm 17, Vers 15 finden. Nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen.
Man könnte hier auch noch kurz an das 1. Korinther 15 denken, wo der Apostel Paulus darüber redet, wie eben auch aus einem vergänglichen Leib ein Herrlichkeitsleib entsteht. Also das ist eine andere Perspektive auf dasselbe.
Ich musste denken an andere Bibelstelle, die das vielleicht auf etwas andere Weise sagt, das, was Hans-Peter gesagt hat. Und zwar ist das die Stelle im 1. Johannesbrief, da Kapitel 3, ich lese Verse 1 bis 3. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass, wenn es offenbar werden wird, wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und ein jeder, der diese Hoffnung zu ihm hat, reinigt sich selbst, gleich wie er rein ist. Ja, Herr Jesus Christus muss sich nicht reinigen, er ist rein. Aber das, was Hans-Peter gesagt hat, diese Vollständigkeit, dann ist Christus vollständig, wie in Philipper 3, 20, 21 beschrieben. Das ist wichtig, dass wir auch dann, man mag sich das gar nicht vorstellen, jetzt in unserem Zustand, dass wir ihm gleich sein werden. Aber dann ist wirklich alles vollkommen da. Das Haupt mit der Gemeinde, mit dem Leib, den die Gläubigen bilden, dann ist er komplett, dann ist er vollständig. Wunderbar. Können wir vielleicht noch das Lied 178 singen?
Euch sei die Ehre, Spross aus David stammt, unsere Schuld hast du gesühnet, wuchs den Fluch, den wir verdienet. Preis sei dir, O Lamm, Spross aus David stammt. In welch tiefer Mut schriest du zu Gott? Warum hast du mich verlassen? O erkannt dein Wehr fassen, in welch tiefer Not schriest du zu Gott. Du so süß gemacht, sanft in Todesnacht, du, der keine Sünde kannte, der sich selbst das Leben nannte, nur zur Sünd gemacht, sagst in Todesnacht. Nun ist Gott geehrt, Satans Macht zerstört, freie Macht und zergescharen, die des Todes Beute waren, Gott in dir geehrt, Satans Macht zerstört. O Anbetung dir, Preis und Dank dafür, über alles hoch erhoben, weil es Gottes Lamm du droben, O Anbetung dir, Preis und Dank dafür.
Vielleicht auch noch eine Stelle dazu aus 2. Thessalonicher Brief. Eben diese Stelle im 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 1, Vers 10. Wenn er kommen wird, eben das ist auch eben eine Stelle vom Kommen, wenn er kommen wird zukünftig, an jenem Tage verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert in allen denen, die geglaubt haben. Oder das ist auch so eine schöne Stelle. Er wird verherrlicht in seinen Heiligen, gleichzeitig wird er bewundert, oder? Eben in denen, die geglaubt haben.
Man sieht auch den Gedankengang von diesem Psalm 17 im Hebräerbrief, wo es darum geht, was wir hier lesen. Ich lese nochmals eine kleine Sequenz aus Psalm 17. Er ist gleich einem Löwen, der nach Raub schmachtet und wie ein junger Löwe sitzend im Versteck. Da sehen wir die gewaltige Gefahr, die da ist. Und dann die Antwort, das 13. Stehe auf, Jehova, komm ihm zuvor, wirf ihn nieder. Errette meine Seele von dem Gesetzlosen durch dein Schwert. Dazu aus Hebräer 9. In Hebräer 9, Vers 26. Sonst hätte er oftmals leiden müssen von Grundlegung der Welt an. Jetzt aber ist er einmal in der Vollendung der Zeitalter geoffenbart worden zur Abschaffung der Sünde durch sein Opfer. Er hat den Löwen besiegt. Er hat denjenigen, der uns zu Fall gebracht hat, besiegt. Wie? Indem er, Hebräer 2, selber in den Tod gegangen ist und dem die Macht genommen hat. Dem Teufel, der hatte die Macht des Todes. Aber der Jesus hat ihn besiegt. Hebräer 9, 27. Und ebenso wie es dem Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Also wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um vieler Sünden zu tragen, zum zweiten Mal denen, die ihn erwarten, ohne Sünde erscheinen zur Seligkeit. Und so klingt ja dann auch dieser wunderbare Psalm 17 aus, wo wir ihn, den Gerechten, sehen, der den Satan besiegt hat. Und darum geht es ja in diesem Psalm 17. Es geht darum, um den Tod Christi, die Auferstehung Christi und am Schluss die Herrlichkeit. Warum musste er sterben? Wegen der Sünde von uns. Warum musste er auferstehen? Zu unserer Rechtfertigung. Und warum ist er jetzt in der Herrlichkeit? Damit er bald vollkommen wird. Und dazu kommt er uns zum Holen.
Ich würde gerne ein Lied vorschlagen, das Lied Nummer 45, 4-5.
Unsere Lieder aufwärts dringen zu dir, Gott der Liebe hin. Seine Güte zu besingen, ist nur Freude, nur Gewinn. Deine Gnade macht offen uns den Weg zur Herrlichkeit. Dorthin dringen unser Hoffen, dort liegt unser Teil bereit. Ja, dich loben unsere Seelen, Gott. Gott der Macht und Liebe du, wer kann deinen Ruhm erzählen, wer ist frei, o Herr, wie du? Wo nicht Rettung war von Sünden und kein Heil für unsere Not, wusstest Rettung nur zu finden durch des Sohnes Opfer tot. Du hast Jesus uns gegeben, mit ihm alle Herrlichkeit, und er selbst wird uns erheben zu des Himmels ewiger Freud. Dann, wenn alle Herzen brennen in dem Schauen seiner Pracht, werden ihn völlig wir erkennen, deine Liebe klar und macht.
Unser Gott und Vater, wir danken dir, dass wir so Lieder singen dürfen, dass wir durch den Heiligen Geist angestimmte Herzen haben, mit Lob über unseren Retter, Heiland Gott, der gekommen ist, um den Satan zu besiegen, Sünde und Tod zu besiegen und Leben und Unverweslichkeit ans Licht zu bringen. Und wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir, die wir in der Finsternis saßen, dieses Licht, das er gebracht hat, nicht außer Acht ließen, sondern zu ihm gekommen sind, um uns retten lassen von unserer Sünde und Schuld und uns Leben schenken zu lassen, Leben aus ihm. Und so danken wir dir von ganzem Herzen, dass wir gemeinsam ihn erheben, bewundern, anbeten dürfen. Amen.
Amen.
Singen wir noch das Lied 203, 203. Du warst erhöht von dieser Erde auf das Kreuz, auf das Kreuz. Dass wer da glaubt, errettet werde, durch das Kreuz, durch das Kreuz. Versunken in der Leidenflut, verzehrt von des Gerichtes Glut, gabst du für uns dein eigenes Blut. Kreuz, auf dem Kreuz. Lamm Gottes, du hast sterben müssen, an dem Kreuz, an dem Kreuz. Der Scheidevorhang ist zerrissen durch das Kreuz, durch das Kreuz. Das Heiligtum ist aufgetan, wir dürfen Gott anbetend nahn. Er nahm dein Opfer völlig an, dort am Kreuz, dort am Kreuz. Triumph der Feind ist überwunden durch das Kreuz, durch das Kreuz. Und seine Beute losgebunden durch das Kreuz, durch das Kreuz. Herr Jesu, dir sei Lobgesang durch alle Ewigkeiten lang. Dir, der uns solchen Sieg errang, auf dem Kreuz, auf dem Kreuz. Herr Jesus, am Kreuz hast du den Sieg errungen. Und dazu ließest du dich an das Kreuz schlagen. Du wurdest in den drei finsteren Stunden von Gott verlassen. Und deine Leiden können wir nicht ermessen, die du gelitten hast, wegen der Sünde und wegen unseren Sünden. Du wurdest zur Sünde gemacht, damit unsere Sünden gesühnt wurden am Kreuz und wir Leben aus deinem Tod haben dürfen. Und wenn wir jetzt uns im Brechen des Brotes daran erinnern, dass du deinen Leib hingegeben hast, dann haben wir Ehrfurcht und Freude in unseren Herzen, dass du das Wunderbare getan hast, das nur du tun konntest. Amen.
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 Herr Jesus, also preisen wir dich, dass du dein Blut für viele vergossen hast. Dein Blut reicht zur Errettung von jedem einzelnen Menschen. Und jeder, der will, kann errettet werden durch dein Blut, das du vergossen hast am Kreuz auf Golgatha. Und so danken wir dir von ganzem Herzen, dass du das Leben in den Tod gegeben hast, damit solche, die im Tode sind, durch Glauben errettet werden können. Und dieses Werk dort am Kreuz, in alle Ewigkeit, werden wir es nie vergessen, sondern besingen. Es ist der Grund all der Anbetung, die dir gebührt, jetzt und in alle Ewigkeit. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du dein Leben, dein Blut gegeben hast. Amen.
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 Darf ich noch kurz etwas sagen? Und zwar, wir haben ja gehört wegen den 3 Stunden der Finsternis. Und wenn wir in Offenbarung 22 lesen, so sehen wir die ewigen Zustände und wie es sein wird und wer das Licht ist. Vers 5. Und Nacht wird nicht mehr sein und kein Bedürfnis nach einer Lampe und dem Lichte der Sonne, denn der Herr Gott wird über ihnen leuchten und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also das Lamm Gottes ist dann eben das Licht. Und das sind eben so diese Gegensätze, diese Finsternis am Kreuz und eben das Licht, das Lamm. Und wir haben es da schon am Anfang der Bibel, als eben das Licht da war. Und da war ja auch der Herr Jesus, der da leuchtete. Er ist das Licht. Und wegen uns war um ihn nur Finsternis. Das ist einfach diese Gegensätze, die wir finden, die so kostbar sind und aufzeigen, wie schlimm das für ihn war in dieser Zeit.
Ich hatte ganz zum Schluss einen ganz ähnlichen, nein, nicht ähnlichen, auch einen Gedanken wegen der Finsternis und den Leiden des Herrn. Und ich denke immer da, wir sehen da ja nicht mal annähernd in diese Leiden unseres Herrn hinein. Und manchmal denke ich, wenn man die Leiden in der Welt heute sieht, und das ist ja nur mein begrenzter Blick, und das alles zusammenfassen würde, irgendwie in eine menschliche Seele, ist immer nur ein so kleines Müh von den Leiden des Herrn, die er dort getragen hat. Aber es ist wunderbar, dann zu sehen, dass man nicht in diesem Stehen bleiben muss, sondern dass man zum Licht kommen darf, kann, dass dieses Licht gekommen ist. Ja. Also manchmal solche Gedanken, die einem irgendwie so gut tun, wirklich gut. Und wenn man dann dieses Licht sieht und zu unserem Herrn im Gebet und in Gedanken und im Lesen des Wortes kommen darf. Dann machen wir eine kurze Pause. Ist ja knapp 44. 10:44 treffen wir uns wieder. Dann wollen wir weiterfahren, der Wortbetrachtung bei 1. Mose 35, Vers 21. Wenn der Valentin uns den nächsten Abschnitt liest und der Andi seine Zusammenfassung.
Ja, wir sind im 1. Mose. Und hier Kapitel 35, ich lese ab 21 bis 36, 7. 1. Mose 35, ab Vers 21. Und Israel brach auf und schlug sein Zelt auf jenseits von Migdal-Heder. Und es geschah, als Israel in jenem Land wohnte, da ging Ruben hin und lag bei Bilha, dem Kippsweibe seines Vaters. Und Israel hörte es. Und die Söhne Jakobs waren 12. Die Söhne Leas, Ruben, der Erstgeborene Jakobs, und Simeon und Levi und Juda und Issachar und Sebulon. Die Söhne Rahels, Josef und Benjamin. Die Söhne Bilhas, der Magd Rahels, Dan und Naphtali. Und die Söhne Silpas, der Magd Leas, Gad und Aser. Das sind die Söhne Jakobs, welche ihm in Padan Aram geboren wurden. Und Jakob kam zu seinem Vater Isaac nach Mamre, nach Kirjat Arba. Das ist Hebron, wo selbst Abraham und Isaac als Fremdlinge geweilt hatten. Und die Tage Isaacs waren 180 Jahre. Und Isaac verschied und starb und wurde versammelt zu seinen Völkern, alt und der Tage satt. Und Esau und Jakob, seine Söhne, begruben ihn. Und dies sind die Geschlechter Esaus, das ist Edom. Esau nahm seine Weiber von den Töchtern Kanaans. Ada, die Tochter Elons des Hethiters, und Oholibama, die Tochter Annas, der Tochter Zibions des Hewiters, und Basmat, die Tochter Ismaels, die Schwester Nebajots. Und Ada gebar dem Esau Eliphas, und Basmat gebar Reguel, und Oholibama gebar Jekhush und Jachlam und Korach. Das sind die Söhne Esaus, welche ihm im Lande Kanaan geboren wurden. Und Esau nahm seine Weiber und seine Söhne und seine Töchter und alle Seelen seines Hauses und seine Herden und all sein Vieh und all sein Besitztum, das er im Lande Kanaan erworben hatte, und zog in ein Land von seinem Bruder Jakob hinweg. Denn ihre Habe war zu groß, dass sie hätten beieinander wohnen können. Und das Land ihres Aufenthaltes vermochte sie nicht zu tragen, wegen ihrer Herden. Bis dahin.
Ja, ich habe einige Punkte zum letzten Mal notiert, die ich gerne vorlese. Gott hat vorausgesehen, dass sein Volk ein König begehren wird und dafür einen aussucht, der nach ihrem eigenen Herzen ist, nämlich einer, dessen Äußerlichkeiten überragen. Es war Saul, der aus den Ländern Jakobs war. Das hebräische Wort Kohen ist ein Begriff, der umschrieben werden muss. Es sind Menschen, die sich für einen bestimmten Dienst absondern. Eine der wesentlichen Aufgaben eines Kohens ist es, in die Gegenwart Gottes zu treten, um Gott anzubeten. Er verkündet zudem die Worte Gottes. Israel war ein Volk, das zu diesem Zweck bestimmt war. Doch es kam anders und der Stamm Levi erhielt diesen Dienst, der durch Erbfolge weitergegeben wird. Im Speziellen durften sich nur die Nachkommen Aarons Gott nahen. Doch durch das eine für allemal vollbrachte Sühnungswerk ist jeder, der dieses Erlösungswerk in Glauben und Umkehr annimmt, ein Kohen. Das Volk Israel besteht aus 12 Stämmen, die in der Bibel vielfach unterschiedlich aufgezählt werden. Weltweit gesehen ist dieses Volk unbedeutend. Es ist wie der Tropfen am wassergefüllten Gefäß, nämlich unbedeutend. In der Bibel spielt Israel die Hauptrolle. Vielleicht dazu ist die Stelle Jesaja 40, Vers 15 erwähnt. Der Name Jakob entstand aus dem Ergebnis der Geburt. Versenhalter. Später erhielt Jakob einen neuen Namen von Gott, weil er neu geboren wurde. Dieser Name ist Israel, Kämpfer Gottes. Auch Orts- und Flurnamen geben oft Aufschluss über die Ereignisse, die damit verbunden werden. Gott stellt sich Mose mit den Namen Abrahams, Isaaks und Jakobs vor und zeigt später damit auf, dass er der Gott der Lebendigen ist. Das ist in Matthäus 22, 31 und folgender Vers. Abraham hat neben Isaak noch weitere Söhne, doch alle diese erhielten keinen Anteil am verheißenen Land. Es kommt die Zeit, an dem Gott Israel dieses Land geben wird. Das ist dann der Fall, wenn sie bekennen, dass sie den Herrn Jesus verworfen und gekreuzigt haben. Heute ist es vielmehr so, dass sich Israel das Land selbst nimmt und gibt, obwohl sie nicht einmal an die Verheißungen glauben. Benoni wird Benjamin umbenannt. Man kann sagen, von der Not zum Glück. Wir haben dazu auch das Lied 208, Strophe 4, in geistliche Lieder betrachtet. Das war's von mir. Vielleicht hat noch jemand Ergänzungen oder Korrekturen. Eine Ergänzung hatte ich noch wegen den Kohen. Und da ist mir in den Sinn gekommen, Melchisedek war auch ein Kohen und das noch über Abraham. Also Abraham hat eigentlich den Zehnten dem Melchisedek gegeben und das eben bevor Levi geboren war. Also Melchisedek war auch ein Kohen des höchsten Gottes, der die Himmel und Erde erschaffen hatte.
Und im 2. Mose haben wir eine ähnliche Situation, wie das du jetzt erwähnt hast. Da haben wir einen, der dem Mose gelernt hat, wie man opfert. Er war auch ein Kohen aus Midian, sein Schwiegervater. Also man muss das sehr nüchtern sehen. Und noch etwas, ganz kurzer Gedanke, den du vorher erwähnt hast. Ja, Israel wird das Land bekommen. Es ist auch interessant, wie sehr stramme Evangelikale heute, also man kann das lesen, beweisen, dass Israel das Land bekommt, weil sie es schon so lange hatten. Da und da hatten sie es und von da bis da hatten sie es. Das sind alles keine Gründe, dass Israel das Land bekommt. Der Grund liegt nicht in dem, was sie hatten, sondern der Grund liegt in den Verheißungen Gottes und nur.
Vielleicht noch ein anderer Gedanke. Andi hat ja zu Recht die unbedeutende Zahl der Juden auf der Welt genannt. Ich habe mal gerade jetzt überschlagen. Deutschland hat ungefähr 83 Millionen. Das ist 1% der Weltbevölkerung. Israel hat etwa 15 Millionen weltweit. Also, ob das jetzt alles stimmt, weiß ich nicht, aber die Größenordnung ist sicher richtig. Das sind 0,18%. Also wir reden da von einer ganz kleinen Menge, die da betrachtet wird. Meistens sind halt die Chinesen und die Inder. Das wissen wir halt.
Es könnte auch sein, lieber Wolfgang, dass es 12-mal mehr sind. Denn du kennst jetzt nur die Juden, aber nicht die 12 Stämme. Aber Gott kennt sie. Ich kenne sie auch nicht, aber Gott kennt sie. Und die sind. Und die werden zurückkommen. Unter Gericht, die werden, wenn sie zurückkommen, kommen die alle unter dem Hirtenstab hindurch. Da wird dann gesiebt, ist schon ein falsches Wort, ausgemustert. Ist auch nicht der richtig geistliche Ausdruck. Man wird dann getrennt. Und dann werden auch diejenigen aus Offenbarung 7, die in den Nationen versiegelt werden, das sind die 12 Stämme, die in den Nationen versiegelt werden, vereinigt werden mit dem Stamm Juda, Offenbarung 14, der schon versiegelt dann ist in der Drangsalszeit auf dem Berg Zion.
Und André hat auch gesagt, wenn ich richtig aufgepasst habe, dass Saul aus den Lenden Jakobs war. Habe ich richtig verstanden, oder André? Ja, und dazu fällt mir ein Vers ein, den ich heute Morgen auch gelesen habe. Und zwar in 1. Korinther 15, Vers 46. Aber das Geistliche ist nicht zuerst, sondern das Natürliche, danach das Geistliche. Und dann vielleicht noch Vers 47. Der erste Mensch ist von der Erde irdisch, der zweite Mensch vom Himmel. Also danach folgt ja auch noch David und ja später auch noch der Herr Jesus Christus.
Und dieser zweite Mensch, von dem Hans gelesen hat, den finden wir im Johannesevangelium, Kapitel 13, Vers 13. Er war schon als Mensch im Himmel, bevor er geboren war auf der Erde. Können wir uns nicht vorstellen, aber es ist halt so. Müssen wir im Glauben sehen. Er ist der Mensch im Himmel, der dann durch die Maria geboren wurde auf Erden. Jetzt sehen wir schon, denke ich, die erste Staatbildung in Israel. Jetzt wird Israel erwähnt. Jetzt wird Israel erwähnt. Im Vers 21, es kann auch sein, dass es Vers 22, ist sehr wahrscheinlich Vers 22. Und es geschah, als Israel in jenem Lande wohnte. Also jetzt beginnt eine gewisse Art von Sesshaftigkeit. Eine kurze Zeit geht die natürlich, die geht keine 150 Jahre, ich weiß nicht wie genau, nein, keine 100 Jahre geht diese Sesshaftigkeit, dann gehen sie ja wieder den Weg, wie Abraham, zurück nach Ägypten. Aber wir sehen hier, wie sie in dem Lande wohnten und es wird ein Ort bezeichnet, Migdal Heder. Und ich habe noch nachgeschaut, der Ort wird nur hier erwähnt. Es gibt keine zweite Erwähnung im Alten Testament. Aber er muss offenbar ein bekannter Ort gewesen sein. Und es zeigt, dass der Abraham, der hatte nicht nur 50, 60 Schafe. Dann brauchte er diesen Turm nicht, sondern das waren sehr wahrscheinlich Tausende von Schafen, die er im Besitz hatte. Ein Ausleger hat das gut bemerkt, man merkt es ja sofort beim Lesen, im Vers 22. Jetzt geht die Sache rund los. Also kaum beginnt etwas Göttliches, also die Staatbildung von Israel. Wer bekämpft den Staat Israel am meisten? Wer ist das immer? Der Staat Israel, machen sie auch heute. Der Staat Israel bekämpft sich heute am meisten. Und hier sehen wir, das Böse kommt aus ihnen selbst. Und zwar der Erstgeborene. Der Erstgeborene Ruben. Was will er machen? Der will seinen Vater kippen. Er will ihm die Rechte als Haupt nehmen. Und das ist eine alte Technik, was er da macht. Das war keine Liebschaft. Das war eine Kampferklärung gegen Jakob, als er zur Bilha einging. Das ist nicht der einzige Fall hier. Sehen wir noch andere in der Bibel. Und da versucht er, indem er zu dieser Bilha, zu dieser Sklavin eingeht, seinen Vater zu stürzen.
Der anderes Beispiel, das mir spontan einfällt, ist nach der Übernahme von Salomo des Thrones in Israel als Nachfolger Davids, als sein Konkurrent, der Adonija, die letzte Frau von David, also diese Jungfrau da, heiraten wolle. 1. Könige 2, Vers 21. Warte mal. Das geht schon vorher los. Vers 17. Und er sprach, also Adonija, sprich zu Bathseba, sprich doch zu dem König Salomo, denn er wird dich nicht abweisen, dass er mir Abishag, die Sulamitin, zum Weibe gebe. Das war die letzte Frau von David. Und dann Vers 22, da antwortete der König Salomo und sprach zu seiner Mutter: Und warum bittest du um Abishag, die Sulamitin, für Adonija? Bitte für ihn auch um das Königtum, denn er ist mein älterer Bruder, sowohl für ihn als auch für Abjatar, den Priester, und für Joab, den Sohn der Zeruja. Dann wurden die hingerichtet, weil Salomo hat es dann nicht dulden können.
Das ist nicht nur eine uralte Technik, was jetzt Wolfgang vorgelesen hat. Diese Technik wird heute zu Zehntausenden pro Tag ausgeführt in kriegerischen Ländern. Man vergewaltigt Frauen von Besiegten. Das ist eine Zermürbungstechnik teuflischer Natur. Aber das haben wir nicht eins, zweimal pro Tag. Zehntausende, wenn nicht Hunderttausende. Und nicht nur in Afrika wurde das angewendet und wird angewendet. Die Vergewaltigung von Frauen, von Besiegten, das ist ganz fürchterlich teuflische Sache. Und dann sehen wir hier die Dramatik. Was macht Israel, Jakob, als er das hört?
Nichts.
Er macht mal vorerst nichts. Er macht nichts. Aber nichts machen heißt nicht vergessen. Er hat es nicht vergessen. Das sehen wir dann später.
Ja, es ist schon so im Kapitel 34, Vers 5. Da steht auch, und Jakob hörte dass er seine Tochter Dina entehrt hatte, also der Sichem, oder? Er hört es, aber machte auch nichts, handelt nicht, eben wie hier auch, handelt nicht. Aber eben dann haben Simeon und Levi haben ja die dann ermordet, oder? Er hat dann Jakob in Trübsal gebracht, sagt Jakob. Eben, aber er hat das nicht vergessen, oder? Beim Segen Jakobs, 1. Mose 49, gut, dann lese ich das auch gleich, ja. 1. Mose 49.
Ja.
Jawohl. Genau, Vers Ruben, oder 3, Vers 3. Ruben, mein Erstgeborener, bist du meine Kraft und der Erstling meiner Stärke, Vorzug und Hoheit und Vorzug an Macht, überwallend wie die Wasser, sollst du keinen Vorzug haben, denn du hast das Lager deines Vaters bestiegen, da hast du es entweiht, mein Bett hast du bestiegen. Eben, und da kommt gleich noch Simeon und Levi, sind Brüder, Werkzeuge der Gewalttat, ihre Waffen. Meine Seele kommt nicht in ihren geheimen Rat, oder, und so weiter. Eben die ersten drei Söhne, oder, was sie alles geboostet gemacht haben.
Ich meine, das, was da oben gemacht hat, dem eigenen Versuch quasi die Macht an sich zu reißen, ist natürlich völlig nach hinten losgegangen, weil er hat dadurch sein Erstgeburtsrecht verloren. Es ist dann später auf in gewisser Weise auf Josef und Nachkommen übergegangen, respektive auch auf Juda als Führungsrolle und Stamm, aus dem der Messias kommen sollte. Also da hat sich dann, ist es dann von ihm weggenommen worden.
Sieht bei 1. Mose 49 bei diesem Erstgeborenen meine Kraft und der Erstling meiner Stärke, Vorzug an Hoheit und Vorzug an Macht, erinnert mich irgendwie an den Satan, der höchste Engel, der sich dann selber noch überhoben hat über das Wunderbare, das er ja einmal gehabt hat.
Bei Abraham, als eine ähnliche Situation war wie hier, da hat Gott eingegriffen. Da hat Gott eingegriffen, denn es durfte nicht sein, dass Sarai von einem ägyptischen Pharao geschwängert wird. Das durfte nicht sein, weil die Sarah ist eine ganz, ist die wichtigste Frau in der Bibel, ist klar. Wenn es um Verheißung geht, wenn es um die Verheißung geht, notabene die einzige Frau in der Bibel, wo man weiß, wie alt sie geworden ist. Also das ist eine ganz, ganz, und ein ganzes Kapitel von ihrer Beerdigung wird geschrieben. Und da hat Gott eingegriffen, im Kapitel 12 war das, glaube ich, schon, ja, dass da nichts passierte. Aber die Ägypter kamen in Not. Die Ägypter kamen in Not, was natürlich eine prophetische Seite auch hat. Ja.
Das ist jetzt interessant. Da werden jetzt doch die gesamten Söhne der verschiedenen Frauen aufgezählt. Leas, Rahels, Bilhas, Silpas. Und dann steht da im Vers 26, das sind die Söhne Jakobs, welche ihm in Padan Aram geboren wurden. Ja, wir lesen auch den Benjamin, aber wir haben im gleichen Kapitel vorher gelesen, dass der nicht in Padan Aram geboren wurde, sondern hier kurz zuvor bei Bethlehem, wo dann die Rahel gestorben ist. Wie können wir diesen Widerspruch auflösen?
Es ist ja keiner. Es hat einen Doppelpunkt. Ich meine, wir haben eine Trennung da drin. Dort bei Naphtali und Dan und Naphtali und die Söhne Silpas, die Magd Leas, Gad und Aser, das sind die Söhne Jakobs, welche ihm in Padan Aram geboren wurden. Also ich glaube, ist halt, wir würden es anders lesen, wir würden erstens, zweitens, drittens machen. Das kennt das Hebräische nicht. Das macht einen Bandwurmsatz. Man muss halt das dann so auseinandernehmen.
Ich habe noch eine Frage. Wir haben ja gehört, dass der Jakob wieder einmal nicht gehandelt hat. Wie muss man das werten? Positiv oder negativ? Manchmal handeln wir ja auch zu schnell.
Ja, was hätte er tun können? Ihn töten? Verstoßen? Ja. Es geht auf die Gründe. Ist der Verlust, das Verlust des Erstgeburtsrechts, das sich ja dann zeigt durch die, das, was er sagt und das, was dann passiert, ja auch schon eine gewisse Strafe dafür, auch wenn jetzt hier nichts passiert. Ja, das, insofern sage ich, musste er vielleicht oder musste er nicht unbedingt was tun.
Ich denke, es zeigt auch gut, dass wir, wenn wir solche Abschnitte der Bibel lesen und von den Patriarchen und ihren Taten, dass wir da immer alles einfach im Gesamtkontext betrachten und nicht einzelne Dinge auf uns jetzt auslegen, sowieso nicht, aber auch in der Anwendung aufpassen, dass wir da nicht einfach etwas übernehmen, denken, das ist jetzt situativ genau richtig und er hat es so gemacht, sondern dass man einfach das mal erstmal vielleicht stehen lässt und dann weiterliest und im Gesamtkontext dann erkennt, was jetzt hier in diesem Fall Jakob richtig oder falsch gemacht hat. Vielleicht hätte können, vielleicht steht auch gar nichts dazu. Ist natürlich schwierig in diesem Sinne, aber wir dürfen es einfach nicht zu nahe oder zu eng auf uns dann anwenden versuchen.
Und der Text verbietet ja nicht die Annahme, dass Israel es nicht nur hörte, sondern auch dem Ruben damals schon ein paar Worte gesagt hat. Das ist ja jetzt nicht ausgeschlossen.
Ja, man muss auch immer denken, wenn wir das erste Buch Mose lesen, das ist ja nicht geschrieben worden wegen uns zuerst, sondern wegen Israel. Und Israel muss seine Geschichte kennen, wie Gott, das beginnt schon auf der ersten Seite, wo der ganze Heilsplan Gottes ist schon auf der ersten Seite der Bibel voll da. Und Israel muss sehen, rein geschichtlich, das ist ein geschichtliches Buch, das hat nicht einmal sittliche Bedeutungen, die wir jetzt da folgern müssen. Also wenn das jetzt bei uns so geschehen würde. Sondern wir müssen sehen, so ist es geschehen, das sind die wichtigen Fakten und wir können ganz hundertprozentig sicher sein, der Jakob, der hat sich schon geäußert, das steht nur nicht. Es stehen ganz wenige Worte von Jakob in der Bibel. Er hat aber geredet wie wir. Aber die Bibel die würde unendlich groß, wenn jedes Wort da aufgeschrieben würde. Man muss es ganz cool nehmen. Es ist einfach das Wichtige, wird hier aufgeschrieben. Und die Folgerung haben wir Kapitel 49 dann. Und Chronika wird es auch nochmals erwähnt.
Chronik habe ich gleich offen. Ne? Ach, könnte es noch rasch lesen. Chronik, 1. Chronik, Kapitel 5, Vers 1. Und die Söhne Rubens, des Erstgeborenen Israels. Denn er war der Erstgeborene, weil er aber das Lager seines Vaters entweiht hatte, wurde sein Erstgeburtsrecht den Söhnen Josefs, des Sohnes Israels gegeben. Interessant, oder? Den Söhnen Josefs gegeben. Der kam ja viel später, oder? Aber eben hier steht das, oder? Den Söhnen Josefs gegeben, aber er wird nicht nach der Erstgeburt verzeichnet, denn Juda hatte die Oberhand unter seinen Brüdern und der Fürst kommt aus ihm. Aber das Erstgeburtsrecht wurde dem Josef zuteil. Oder? Das ist da interessant, oder? Vielleicht auch, weil eben sie Josef haben sie ja verworfen, oder? Für Israel, oder? Ist es auch, wen haben sie verworfen? Den Josef, oder? Wie sie den Herrn Jesus verworfen haben, oder? Irgendwie so.
Ich möchte auf was hinweisen, vielleicht ist mir das jetzt nur aufgefallen und ihr habt das schon immer alles gewusst. Mir fällt jetzt richtig jetzt erstmal auf in Vers 22. Ich lese mal 22c. Und der Söhne Jakobs waren 12. So, dann kommt in 26b. Das sind die Söhne Jakobs, welche ihm in Paddan Aram geboren wurden. Das waren aber auch die Söhne Leas, die Söhne Rahels, Bilhas und Silpas. Ich denke, die Betonung liegt hier darauf, dass jeder der Söhne dann ja, ein Stammesoberhaupt war oder der Erstgeborene eines Stammes. Und darum geht es. Jakob ist ausgezogen mit einem Stab und kommt mit 12 Söhnen zurück, die dann die Grundlage oder ja, der Kern der Stämme Israels sind. Und sonst hätte es ja auch vielleicht geheißen, ja, Adam hatte mit Rahel, Josef und Benjamin oder gezeugt oder irgendwie so. Aber hier Betonung so, Söhne Jakobs, so sehe ich das, wie sein Besitz, die gehören ihm. Denn von den Nebenfrauen wird er gar nicht geredet. Die gehören ihm. Zu der damaligen Zeit wohl ja ganz normal, Gänsefüßchen.
Vielleicht auch noch so ein Nebensatz noch. Wir haben 12 Auflistungen der 12 Söhne und jede ist anders. Es gibt keine 2 gleiche Auflistungen der 12 Söhne in der Bibel. Und das zeigt einfach diese verschiedenen Sichtweisen, wie wir jetzt schon gehört haben. Ich glaube, Martin hat gesagt, von den Erstgeborenen. Es gibt insgesamt 4 Erstgeborene, aber nur einer war zuerst geboren. Oder? Der Jesus zum Beispiel ist auch Erstgeborener im Psalm 89. Aber er ist nicht der zuerst geborene Mensch. Aber der Erstgeborene meint dann halt hier in der Rangstellung, also Vorrang, so gibt es eben 4 Erstgeborene in den 12 Söhnen. 4.
Darf ich die aufzählen versuchen? Das ist der Ruben, das ist der Juda, das ist der Josef oder vielleicht seine 2 Söhne dann. Vielleicht sowas.
Levi. Levi auch. Levi auch noch.
Nochmal bitte, Ruben, Levi.
Das ist das Mikrofon.
Also ich sage es nochmal, Ruben, Levi, Juda und Josef. Und jetzt, nach diesen langen, langen Jahren, wo er dann quasi im Exil war, zuerst nur mit einem Stab oder mit ein bisschen Rucksackbild vielleicht bekleidet und jetzt mit einer ganzen großen Sippe, kommt er zu Jakob, zu Isaac zurück. Die treffen sich in Mamre nach Kirjat Arba, das ist Hebron, wo selbst Abraham Isaac als Fremdling geweilt haben. Aber die Bibel ist dann sehr knapp. Es kommt dann sprunghaft zum Tode Isaaks an der Stelle. Also was die dann miteinander geredet haben, ist anscheinend für uns jetzt nicht ganz so wichtig. Ich gehe mal davon aus, dass zu dem Zeitpunkt, als die dorthin kamen, ist schon die Rebekka gestorben war, also die Mutter Jakobs.
Es ist ja das Ende vor einem Toledot. In Kapitel 36 beginnt ja das Neue. Also so, das geht da so wahrscheinlich um das Ende dieser Tontafel herum. Vielleicht ist das ja da auch zu erklären, dass eben da jetzt diese Ereignisse und diese Geschlechter folgen, dass es eben einfach so eine andere Tafel ist, die da überliefert wird, also so diese Toledots.
Und ich glaube, das haben wir das letzte Mal schon gehört, dass wir hier jetzt den letzten Tod vom Kapitel haben, also den vierten Beerdigung-Tod, so muss man sagen, in Isaak. Aber eben die Hauptgeschichte, die Hauptgeschichte vom Umfang her im 1. Mose ist Jakob, nicht Isaak. Sondern Jakob ist die Hauptgeschichte im 1. Buch Mose, vom Umfang her. Natürlich gibt es in der Geschichte Jakobs Parenthesen, also Einschübe. Da kommen wir jetzt zum, ich glaube, das ist jetzt der längste Einschub, der kommt. Mit Kapitel 36. Und die sind einfach notwendig, aber die werden separat aufgeführt. Kapitel 36, das wird die Geschichte von Esau wird jetzt so in diesem großen Einschub, glaube fast ein ganzes Kapitel, erwähnt.
Sie sind ja auch in Hebron, Gemeinschaft wieder, sind zusammen wieder versammelt, oder wo eben Isaak starb und Esau und Jakob, seine Söhne, begruben ihn eben zusammen. Da war keine Feindschaft mehr, oder? Das ist eben, sie sind wieder zusammen, eben einfach das noch interessant, oder? Und eben wie ein Abschluss, oder? Aber eben diese Geschichte vorher wäre ja vielleicht gar nicht nötig gewesen, aber so ist halt der Mensch, oder? Aber eben sind sie wieder zusammen.
Ich sehe es ein bisschen anders. Bei Beerdigung selbst, wo es eben die Pflicht ist, der Kinder ist, eben den Vater oder andere Verwandten zu beerdigen, da ist erstmal so eine gewisse gemeinsame Aufgabe, die erledigt wird. Ich habe auch schon erlebt, dass vorher verfeindete Menschen dann sich dort wieder treffen und auch versöhnen können. Auf der anderen Seite denke ich daran, dass manchmal das ist dann richtig erst losgeht. Wenn es um das gerechte Verteilen eines Erbes geht, da können sich ganze Familien zerstreiten. Also ja, und die haben sich ja auch hier getrennt dann anschließend. Das lesen wir dann später. Also die Tatsache, dass sie da zusammen waren, muss jetzt nicht so große Friede, Freude, Eierkuchen bedeuten. Kann schon sein.
Das Alter von Isaak, 180 Jahre. Und der Jakob hat es dann später auch noch erwähnt, in 1. Mose 47, 9, als er vom Pharao in Ägypten gefragt wurde um sein Alter. Und da hat er schon erkannt, dass sein Alter nicht so hoch war wie das seiner Väter. Aber schon betrachtlich, wie eben Isaak 180-jährig wurde und vor ihm sind die Sem, Ham, Japhet, die waren ja noch älter geworden, Noah auch. Also wir sehen hier einen Rückgang zu diesem Alter. Und Interessanterweise ist ja dann der Mose 120-jährig geworden. Er macht da fast ein bisschen die Ausnahme. Und ich glaube, Psalm 92 ist ja von ihm. Dort sagt er, dass das Alter des Menschen eben um die 80 Jahre herum ist. Und er war ja selbst auch schon älter. Aber er wusste, dass das Alter eigentlich eben um 80 herum sich einspielen wird oder eingespielt hat.
Kannst du das gut merken, Andi? 70, 80, 90. Es war Psalm 90, nicht 92. 70, 80, 90, weil 70 und 80 sind ja zwei Jahresangaben.
Psalm 90, Vers 9. Denn alle unsere Tage schwinden durch deinen Grimm. Wir bringen unsere Jahre zu wie einen Gedanken. Vers 10. Die Tage unserer Jahre, ihrer sind 70 Jahre, und wenn in Kraft, 80 Jahre. Der Stolz ist Mühsal und Nichtigkeit, wenn schnell alt ist vorüber und wir fliegen dahin. Ja, und dass wir heute so alt werden, das verdanken wir dem medizinischen Fortschritt und der großen Hygiene, die wir haben. Ja. Aber wir wären wahrscheinlich früher nicht so alt geworden. 90 Jahre, eher vielleicht 70 oder 60.
Das Spannende finde ich eben, dass es von einem 120-Jährigen geschrieben wurde, diese Stelle, oder? Das ist so eindrücklich für mich, als ich das las, das letzte Mal. Das hat ja so ein alter Mann geschrieben, der so alt wurde, aber er hat doch die Sache Gottes gekannt. Und wir sollten ja auch uns nicht erheben, wenn wir mal ein bisschen älter werden oder die Gesellschaft einen älteren Durchschnitt hat. Das sollten wir wie Mose erkennen, dass es eigentlich über die Maßen ist.
Wir haben jetzt die Beerdigung hinter uns, also Hebron dort bei diesem Ort. Hebron heißt zwar Gemeinschaft, aber ich möchte keine Sekunde dort wohnen momentan. Gar keine Sekunde. Und dann haben wir Kapitel 35, haben wir die Zusammenfassung der 12 Söhne Jakobs. Und jetzt kommt die Zusammenfassung der Söhne Esaus im Kapitel 36. Da werden jetzt die Söhne Esau sehr ausführlich gelistet. Die Söhne Esaus sind natürlich in der Weltgeschichte extrem wichtig, gerade wenn es darum geht, um die Dauerfeindschaft Israel-Edom.
Dann eine Person, also ein Nachkomme von Esau, der ist ja auch doch immer als Bild für unser Fleisch genommen. Das ist der Amalek. Der Amalek ist eben schon gesehen, es ist mir wieder entglitten. Vers 16, der Fürst Korach, der Fürst Geitan, der Fürst Amalek. Ja, und Amalek ist dann auch derjenige Stamm, der Israel immer hinterhältig angegriffen hat, überfallen hat. Bis hin zu Esther, wo das auch nochmal vorkommt. Wo der Mordecai fast von dem Amalekiter und das ganze Volk Juda ermordet worden wäre.
Und dann im Vers 31, da haben wir einen weiteren Fixpunkt für uns, und die sind die Könige, die im Land Edom regiert haben, ehe ein König über die Kinder Israel regierten. Es wird gezeigt, dass aus Edom ein ganzes Reich entstanden ist, angeführt durch einen weltlichen König, nicht der Hofeierkönig, sondern ein eigener. Vers 31.
Ja. Hört sogar auf den Vers 31.
Was man kennt, man hier schon stand.
Ihr habt das Mikrofon noch offen. Wollen wir das nächste Mal bei Vers 31 fortfahren oder über sind wir da zu schnell? Sollen wir das durchgehen, diese Geschlechterfolgen an im Detail?
Also ich denke, im Detail wird es sicher zu viel. Wir könnten allenfalls vielleicht noch ein paar Hauptpunkte rausgreifen, wenn wir das möchten. Wer von diesen Leuten bedeutend war, zum Beispiel hatte ich ja schon Amalek aufgelistet, aber es wäre sehr mühsam, auf jeden einzelnen Namen einzugehen. Also ich denke, das bringt uns auch nicht so viel weiter.
Ein Vorschlag, ich würde Kapitel 37 und wenn jemand noch Gedanken hat zum Kapitel 36, kann er ja das sagen, aber das wird auf Kapitel 37 vorschieben.
Okay, dann fahren wir das nächste Mal fort bei Kapitel 37 und wenn dann noch zusammenfassende oder detaillierte Gedanken sind zu 36, alle Brüder herzlich eingeladen und wenn jetzt noch ein Bruder mit uns betet.
Herr Jesus, wir danken dir, dass wir immer wieder, wenn wir dein Wort lesen, sehen, wie du alles in deiner Hand hast. Was auch wir Menschen anrichten, dein Ziel, das du verheißen hast, diese Richtung wird nie verlassen. Auch wenn riesige Umwege sind von hunderten Kilometern, und tausende von Jahren. Dein Ziel, deine Verheißung wirst du erfüllen mit deinem irdischen Volk Israel, nachdem wir dann bei dir in der Herrlichkeit sind. Und so danken wir dir, dass wir so getrost sein dürfen, dass alles, was in dieser Welt ist, völlig unsicher ist. Sicher ist alles in dir und in deinem Wort. Ihm du Lob und Dank dafür. Amen.
Amen.
Amen. Wünschen wir euch allen eine gute Mahlzeit und einen schönen Sonntag. Gute Woche. Tschüss.
Tschüss miteinander.
Gute miteinander.
Tschüss. 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 Tschüss.
Wiedersehen.
Schönen Sonntag miteinander.
Ja.